Ja, hier am Ostbahnhof. Ja, 600 Euro habe ich gekriegt.
Ja, ich habe am Hauptbahnhof 750 bekommen.
Was? Jetzt müssen wir auch schon unsere Körper verkaufen.
Nee, nee, die PS4.
Einen wunderschönen guten Morgen am Montag hier in der Redaktion Gamers Global oder wo immer ihr gerade seid. Hier seid ihr offensichtlich nicht, weil das würden wir sehen. Mein Name ist nicht Benjamin Braun, der steht neben mir.
Genau, sondern Jörg Langer.
Und wir haben heute wieder ein ganz tolles Potpourri an lustigen Sprüchen und so weiter. Was haben wir gespielt? Lass uns diese unangenehme Routine doch einfach mal zu Ende bringen gleich.
Ja, also ich habe am Wochenende natürlich Baphomets Fluch 5 gespielt, das neue Adventure von Revolution Software. Und da gibt es auch heute natürlich noch einen Test zu, deswegen will ich da auch nicht zu weit vorweggreifen. Aber ja, das hat mir wirklich gut gefallen. Ist natürlich jetzt nur der erste Teil. Das ist ja bekanntermaßen auf 2 aufgespalten worden. Das heißt, der zweite kommt erst im Januar. Und der Grund dafür, zumindest laut Charles Cecil, der sagte halt, ja, wir wollten, hatten ja versprochen, das kommt auf jeden Fall noch dieses Jahr. Und anders war es für die einfach nicht möglich, das Spiel so weit fertig zu kriegen, ja, dass es eben veröffentlicht werden kann. Und deswegen haben sie gesagt, das Feintuning bei der zweiten Hälfte, Implementierung von Soundeffekten, bla bla bla, das müssen wir dann halt im Januar nachschieben.
Und ja, jetzt wollen wir natürlich nicht spoilern, aber gibt es einen Cliffhanger, der, wo ein zwar ein Gefühl, der ich möchte noch mehr, aber nicht das, war es das schon vielleicht ereilt?
Also einen richtigen Cliffhanger in dem Sinne gibt es eigentlich nicht, aber also man könnte sagen, es hört mittendrin auf, aber nicht wie, ja halt nicht so auf dem Höhepunkt der Handlung und ja, ich muss jetzt unbedingt weiterspielen, sondern einfach wie man das von einer TV-Miniserie, sage ich jetzt einfach mal, kennt. So, jetzt kommt halt noch ein Abschnitt, der spannend werden dürfte, werden könnte, aber halt nicht so, dass man jetzt sagen müsste, nee, jetzt muss ich bis Januar warten, bis ich anfange das zu spielen. Wäre es natürlich am Stück erleben will unbedingt, der muss natürlich dann zwingend warten, anders geht's halt nicht.
Und vom Pricing her ist es fair, ich habe mich damit gar nicht beschäftigt.
Ich habe das Ding ja gebackt, deswegen weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht, wie viel das bei Steam bzw. GOG kosten wird, aber ich denke mal, dass sich das so im Rahmen von $20 etwa bewegen wird.
Naja gut, das wäre dann 2x20, das wäre dann in Ordnung.
Nee, also es, also wenn man das kauft, dann wird das die zweite Hälfte nachher drauf gepatcht.
Ah, okay, das wollte ich eigentlich sagen, also dass es kein Versuch ist, quasi statt einmal 40 Euro 50 einzunehmen durch die Zweiteilung.
Nee, also wie gesagt, das ist ein Spiel, es ist halt nur aufgespalten und alle, die den ersten Teil dann eben entsprechend jetzt kaufen, die kriegen den zweiten dann bei Steam einfach mit dem Update.
Ja, ich habe gar nicht so viel gespielt, das muss ich jetzt einfach mal zugeben. Wer Abonnent ist, weiß, welchen Geheimtipp ich da genannt habe, nämlich Mule Returns. Mich erschreckt immer wieder, dass viele Leute Mule nicht kennen, was für mich einer der ganz, ganz großen Videospiel- oder auch Homecomputer-Klassiker ist, die es jemals gab, vom Dan Bunton. Wo man im Prinzip einen Planeten besiedeln muss, sich solche Parzellen dann pro Runde in einer Auktion sichert. Und die Auktion ist einfach so, dass da ein Kästchen, also der Bildschirm ist quasi das Spielfeld und ist in, weiß ich gar nicht, so 30 Parzellen oder so eingeteilt. Und dann rückt halt so eine Umrandung dieser einzelnen Parzellen von links oben nach rechts unten durch, relativ schnell. Und man muss halt im richtigen Moment den Joystick-Knopf, oder musste man damals drücken, um sie zu bekommen. Dann lag man auch schon mal daneben, hat dann eine ganz schlechte Parzelle bekommen. Und dann muss man unter Zeitdruck, ich glaube so 2 Minuten hat man pro Runde, muss man dann quasi in so einen Laden in der Mitte des Spielfelds laufen, sich dort ein Mule, einen Roboter-Muli ausrüsten, entweder als Energie oder als Nahrungs- oder als, glaube ich, Erzmule und das dann in die entsprechende Parzelle bringen und dort installieren. Wenn man sich verklickt, läuft es weg, sehr ärgerlich. Und am Ende der Runde gibt es dann noch eine Zufallsgeschichte und dann wird quasi geerntet und je nach bestimmten Faktoren und vor allem dem Parzellenterrain kriegt man dann halt Energie, Nahrung und Erz. Und man braucht auch wieder Energie, Nahrung und Erz und das vorhandene Erz bestimmt auch die Preise für die Mulis in dem Laden in der Mitte. Und es ist ein Vier-Spieler-Spiel und es ist fantastisch, weil man selbst damals schon auf dem C64 problemlos mit zwei Joystick und zwei Leuten an der Tastatur zu viert das gleichzeitig spielen konnte. Riesengaudi, geniales System, wie man Auktionen macht. Und zwar läuft man einfach nach oben und unten und bewegt damit den Preis. Es hört sich primitiv an, ist aber total effektiv, weil es so Sachen gibt wie Antäuschen, Verzögern, zu spät loslaufen, zu viel verkaufen, also in die eigenen Reserven rein und so weiter. Und ein ganz, ganz tolles Spiel. Und das ist jetzt eben für iOS erschienen. Aber um es auch für den Nicht-Abonnenten zu sagen, es ist insoweit ein bisschen enttäuschend, weil sie A aus der damaligen völlig primitiven, aber dadurch schon wieder coolen Pixelgrafik so eine lustige Cartoon-Grafik gemacht haben. Und eigentlich haben sie auch einen Retro-Look geplant, aber der kommt wohl noch per Patch. Und zweitens haben sie aus diesem fantastischen Vier-Spieler-Spiel ein Solo-Spiel erstmal gemacht. Auch das kommt wohl erst durch Updates, dass man wirklich gegeneinander spielen kann. Und darum ist es also für mich, ich glaube, was hat es denn gekostet? 4,99? Also nicht teuer oder so, aber es ist eine sehr beschränkte Empfehlung für mich aktuell in dem Zustand. Obwohl die Spielmechanik, ich würde sagen, 1:1 inhalten sind, ist. Und die Bedienung ist halt Touchscreen, klar, aber funktioniert dennoch gut. Wahrscheinlich kriegen sie nicht genug Flossen auf einem Display unter. Also klar, aber man muss es halt mit mehreren Devices spielen. Ach so, was ich gespielt habe, lustigerweise. Gott, wie heißt denn das? Wie heißt denn dieses iOS-Spiel, wo du zu viert spielst maximal und du musst ein Raumschiff steuern, indem du den anderen zurufst, was sie machen müssen? Space irgendwas.
Space Caller, nee.
Kennst du es nicht?
Nein.
Das ist total primitiv, da erscheint dann auf einem Fake, ja, man kann es nicht mal Instrumentenpanel nennen, hast du so total sinnlose so Buttons und Schieberegler und manchmal auch Knöpfe, die dann irgendwie beschriftet sind und dann muss und vier Leute maximal zusammen und du musst das Raumschiff vom Abstürzen bewahren oder vom Verglühen und dann erscheint halt bei allen vier gleichzeitig irgendwelche Sachen, zum Beispiel Put Mega Drive Factor to 3. Und dann musst du das laut rufen, während die anderen aber ihre Aufgaben rufen, die sie meist selbst nicht erfüllen können. Nur es kann auch sein, dass einer hat Put Mega Drive Factor to 3 und der andere hat Put Mega Drive Factor to 2. Und also es ist halt totales Panikspiel. Muss man mal erlebt haben.
Okay, also das heißt, es wäre auch Kinect geeignet, von wegen mit Rumbrüllen und so.
Ja, vielleicht wäre es auch Kinect geeignet. Also wirklich total sinnlos, aber man muss sich dann halt so Strategien erarbeiten, dass man, also eine gute Strategie ist zum Beispiel, dass man wirklich abwechselnd spricht und dass man vor allem auch quittiert, wenn man was schon erfüllt hat, dass der andere das nicht noch sinnlos weiterruft. Ah, ich komme nicht drauf, aber wir werden es in die Beschreibung packen. Ist auch nicht wirklich ein Spiel, das man lange spielen kann, ohne wahnsinnig zu werden. Ja, und du hast noch ein zweites Spiel gespielt, nämlich Knack. Oder ja. Auch Knack für die Knicke-Knacke Deutschsprachler hier, also Knack.
Ja, oder wer das N zu stumm macht, der spricht halt von Kack, aber naja.
Wir haben das beide gespielt, du bist durch fast schon, wirst einen Test aufschreiben. Vielleicht können wir schon verraten, für Leute, die unsere Termine angucken, ist es denn das neue Meisterwerk von Mark Cerny?
Also mir hat das ehrlich gesagt ganz gut gefallen. Es ist zwar ein bisschen monoton im Spielablauf, aber ich mag das vom grafischen Erscheinungsbild her, gefällt mir das einfach relativ gut. Und ich mag es halt auch, dass du ja relativ genau darauf achten musst, wie musst du dich bei diesem oder jenem Gegner-Typ verhalten, weil du bist ja bei vielen wirklich mit einem Treffer dann auch direkt platt. Und wirst dann je nachdem halt relativ weit zu einem alten Checkpoint zurückgesetzt und musst das dann nochmal wiederholen. Aber ich habe das jetzt nicht als unfair empfunden oder sonst irgendwas. Ja, also mir hat das auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht gefallen. Aber ein super Spiel oder ja, dafür müsst ihr euch eine PS4 kaufen, das ist es sicherlich nicht.
Wobei es schon ein bisschen frustrierend sein muss für die Leute, die für 750 Euro gerade bei eBay PS4s kaufen, wenn Resogun das beste Spiel ist für die Konsole. Wobei, zu Neck muss ich noch sagen, mich persönlich macht die Grafik jetzt nicht so wahnsinnig an, aber sie ist schon sehr schön bunt und ich finde, man sieht da auch die 1080p ganz gut, weil ja der Held ist ja letzten Endes so ein Sammelsurium aus herumwirbelnden, weiß gar nicht, was es sein soll, Teilen, so Metallschrauben oder irgendwas. Und ich glaube, das würde auf 720 doch wesentlich schlechter rüberkommen.
So ist das halt. Ja, das habe ich gespielt und ich habe generell natürlich auch noch ein paar andere Sachen auf der PS4 gespielt, die ich natürlich nicht am Hauptbahnhof versetzt habe. Unter anderem Resogun, das Shoot'em Up, was es ja für PS Plus Besitzer umsonst als Download gab, so wie Contrast zum Beispiel auch, da habe ich aber nur ganz kurz reingeschaut. Und dieses Resogun, das ist wirklich richtig geil. Ich glaube, das ist das beste Spiel, was es zum Launch der PS4 gibt.
Das hat auch Heinrich sehr gut gefallen.
Das macht richtig Laune und das ist halt einfach wirklich so ein Spiel, ah, komm nochmal, weil du wieder so kurz vorm Ende gestorben bist.
Deine Chance, deinen Lapsus aus dem PS3-Video zu korrigieren. Es ist nämlich nicht Space Invaders.
Ich habe ja von Space Invaders auch gar nichts gesagt. Ich habe Space Invader Vergleich gezogen. Space Invaders in schnell und anders stand da.
Ja, aber das stimmt nicht, weil es ist Defender in schnell und anders und mit runden Dings.
Ja. Aber davon abgesehen, ganz allgemein auch noch zur PlayStation 4, weil der Christoph und ich in der letzten Woche im Podcast ja ausführlich auch über die Xbox One gesprochen haben, nachdem wir die übers Wochenende so ein bisschen ausprobieren konnten. Da gab es ja ein paar Leute, die zum Beispiel sagten, ja, die Xbox One, ist ja klar, bei dem ganzen Multitasking, dass das vielleicht dann in den Spielen selbst nicht mehr so ganz die Leistung bringen kann, wie in der wie auf der PS4 beispielsweise. Also die PS4, die betreibt ja auch eine ganze Menge Multitasking. Und da gibt es dann eben zum Beispiel auch solche Sachen wie, man kann parallel Sachen runterladen und von Disk installieren, was ja auf der Xbox One zum Beispiel nicht geht. Da wird der Download pausiert, wenn die Disk gerade installiert. Man kann das zwar manuell ändern, nee, Download erstmal weitermachen und so, aber die PS4 kann beides zusammen. Das Einzige, was mich gestört hat, das ging auf der PS3 ja noch nicht, da konnte man immer nur ein Spiel runterladen. Mittlerweile gehen auch parallel mehrere Downloads. Ob mehr als zwei, kann ich nicht sagen, weil ich leider nicht mehr als zwei gleichzeitig drin hatte. Aber es lädt zwei gleichzeitig runter. Aber man kann es, wenn ich es nicht zufälligerweise die Funktion übersehen habe, man kann nicht sagen, nee, das hier erstmal pausieren, lad jetzt erstmal das runter. Das kann man anscheinend nicht.
Was natürlich schon sehr nerven
kann. Was natürlich nerven kann, wenn du da das Spiel, was als erstes spielen willst, hat dann, was weiß ich, halt 4 Gigabyte und das andere hat auch 4 Gigabyte und dann braucht er halt doppelt so lange, bis das Ding erstmal fertig ist, was du eigentlich als erstes spielen willst.
Und kann man bei der PS4, weil ich habe auch noch nicht viel downgeloadet, kann man da eigentlich wie bei der Xbox die Spiele teils auch schon mit, was weiß ich, 50% Download starten?
Ja, das kann man, das ist ganz allgemein jetzt bei den neuen Konsolen einfach so geregelt. Das war ja in der Vergangenheit auf der PS3 mit The Last of Us und sonst irgendwas, haben sie das ja auch bei den digital erworbenen Spielen ja auch schon eingeführt, dass du sie vorher schon starten kannst. Aber was mir auf jeden Fall, naja gut, negativ aufgefallen ist, vielleicht übertrieben, aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Downloads jetzt erheblich schneller geworden sind, als das auf der PS3 der Fall war. Sie sind schneller, das merkt man schon, aber jetzt auch nicht so gewaltig. Also für 4 GB, da braucht man mit meiner Leitung, die ich habe zumindest, doch noch einige Zeit. Also es geht auf der Xbox One, da scheint die Server-Architektur doch ein bisschen besser ausgebaut zu sein, wie das ja auch versprochen worden ist. Und ja, ansonsten, keine Ahnung, also ich bin auf jeden Fall im Moment noch ziemlich zufrieden mit meiner PS4. Und vor allem finde ich das auch mit der Videofunktion und wirklich gut, also dass man da immer problemlos 15 Minuten auch mal am Stück machen kann und nicht nur 5 wie eben bei der Xbox One zum Beispiel.
Ja, wobei, also mich nervt unendlich, diese 15 Minuten ist vielleicht besser als 5, aber es ist einfach ein Scheiß, wo du nicht weißt, was passiert und die Qualität ist nicht gut. Das ist aus unserer Sicht jetzt hier Normalsterblichen, der einfach mal was festhalten will, einem Freund schicken, so geht's, ist es natürlich
klar. Aber es ist auf jeden Fall schon mal besser als die von der Xbox One, das ist ja noch ein bisschen gröber.
Ja, das stimmt. Ja, sonst gibt es noch so ein PS4-Exklusivspiel, das wir beide gespielt haben, Killzone. Ich muss sagen, ich muss ja jetzt dafür nicht verraten, was in der Stunde der Kritiker so ist, aber ich hab's ja auch schon im Meinungskasten geschrieben. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, weil ich vom, ja, doch aus meiner Sicht sehr, sehr guten Killzone 3 irgendwie verwöhnt war. Und jetzt dachte ich, ich krieg die Story-Dichte, kann man auch drüber streiten, aber ich fand sie gut. Ja, Schluss war ein bisschen dämlich. Kriegt man, und dann noch Open World dazu, aber es ist ja dann doch ganz anders. Und auch wenn Open World nie wirklich Open World sein wollte, sondern so Open Mission oder so etwas, ist ja auch das nur wirklich am Rande. Also, ja, was ist so dein Eindruck?
Ja, wie gesagt, das kann ich im Prinzip unterschreiben. Also das zweite Kapitel ist ja im Prinzip so das Offenste, was du im ganzen Spiel hast. Ich meine, du hast dann zwar mal ein bisschen größere Areale, kannst dann hier und da dann taktisch ein bisschen anders rangehen, zum Beispiel irgendwelche Minen platzieren oder sonst irgendwas bei diesen Abwehrschlachten oder halt versuchen, dich da direkt reinzustürzen und halt deine Drohne nutzen, um dir entweder ein Schild zu projizieren oder um dich wiederbeleben zu lassen oder sonst irgendwas. Aber das hat jetzt in letzter Konsequenz einfach dann nicht die großen Auswirkungen, die großen spielerischen Auswirkungen, dass man sagen könnte, ja, das ist jetzt die Revolution von Killzone. Und vor allem geht's halt in vielerlei Hinsicht halt nicht in eine positive Richtung. Und so KI-Aussetzer und Sound-Aussetzer, das kommt dann halt noch dazu.
Ich bin ja auch ernsthaft überrascht, was das Spiel teilweise für Wertungen bekommen hat. Also ist überhaupt nicht unser Eindruck. Naja, Wertung bekommen hat, das ist lustig. Dieselben Leute, die zum Beispiel jetzt eine 9 zücken für Killzone, haben überhaupt eine Wertung gezückt für X Rebirth. Und da sagen wir ja immer noch, und wir sind ja immer noch am gucken, aber gerade kommen keine Patches raus, was, glaube ich, eher ein gutes Zeichen ist, weil die bisherigen Patches, die fast täglich kamen, bis, glaube ich, Donnerstag letzte Woche oder so, die haben es ja immer schlimmer gemacht, statt besser. Und ich glaube, ein paar, die quasi früh angefangen haben, Glück hatten und dann mit der Handlung durch waren, das sind die einzigen, die es geschafft haben, da durchzuspielen, weil es war zwischendrin definitiv gar nicht möglich und auch schon sehr früh nicht mehr möglich. Aber wir haben ja nach wie vor keinen Test gebracht, stehen da auch dazu. Und ich muss echt sagen, dass ich mich manchmal schon über, ich weiß nicht, ist es Intelligenz, ist es die Bereitschaft zu verstehen, was der andere so sagt, oder ist es einfach pure Rumtrollerei? Aber ich muss mich schon wundern, was da teilweise uns dann in die Threads geschrieben wird. Leider Gottes überwiegend von Anonymen in Sachen, wir würden uns nicht trauen, dem Spiel eine schlechte Wertung zu geben. Also ich kann euch verraten, wenn da eine Woche lang und länger eine Nicht-Kaufen-Aussage steht, das ist das, was die Firmen so richtig hassen. Also das mögen sie gar nicht. Eine Wertung, Gott, die verschwindet irgendwann wieder. Und naja, aber es ist nicht jedem User gegeben, glaube ich, Gamers Global zu verstehen. Und auch wenn wir es versuchen, es scheitert immer wieder ein bisschen so. Naja.
Ja, aber über dieses Phänomen könntest du dich ja eigentlich auch mal irgendwie, oder könntest du auch mal ein bisschen lästern, oder? Oder ich meine, ein bisschen angefangen hast du ja schon mal.
Was? Angefangen habe ich? Wo habe ich angefangen?
Ja, mit dem Lästern, so ganz dezent, aber das kann man ja auch in schriftlicher Form machen.
Oder? Ah, ja, ja, mein Wunderpunkt, ja. Aber jetzt haben wir doch ein langer Lästert als mögliches Bonusziel sozusagen, wenn wir gerade mal 3 Geschenke finanziert bekommen. Übrigens, danke für die Kaffeemaschine. Beim Gamers Global Gabentisch haben wir die Kaffeemaschine bereits bestellt, heute Morgen schon vor Beginn des Podcasts, und werden euch natürlich auch ein unglaublich spannendes, ich glaube, das macht am besten, macht das Benjamin, ein Unboxing-Video, wo wir euch die Teile vorstellen werden, den ersten Kaffee trinken werden, das werden wir schon zelebrieren. Und wie gesagt, also wenn wir 3 Preise voll kriegen, dann kriegt ihr auf jeden Fall wie ein langer Lästert. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also es ist nicht mehr so viel Grund zum Lästern, oder ich habe resigniert, oder ich glaube, es war auch falsch, die Trolle von der Seite zu werfen. Das waren immer wieder Inspirationsquelle. Gucken wir mal, was so passiert in den nächsten Wochen und Monaten. Aber eigentlich, ja, müsste ich mal wieder lästern. Und wo wir der Großverlosung sind, also Preise für uns, es gab ja auch Preise für euch, die werden wir jetzt in den nächsten wenigen Tagen verschicken. Also ich denke mal, morgen gehen die raus im Wesentlichen. Und bis Mittwoch, denke ich, werden wir alle auf der Post haben. Das heißt, ihr könnt dann zum Wochenende hin mit euren Preisen rechnen bei der großen Oktober-November-Verlosung, wo wir dann 70 Mal hoffentlich nette Menschen da draußen, die bei Gamers Global mitgemacht haben, eine kleine Freude bereiten werden. Oder auch eine große. Ein paar Pakete sind eher groß, wenn ich mich so umschaue. Da hinten stehen sie nämlich. Ja, was machen wir in den nächsten Wochen so? Viel kommt nicht mehr, haben wir schon gesagt. Aber es kommt doch noch das ein oder andere. Gran Turismo müsste zum Beispiel kommen, oder?
Ja, das sollte eigentlich so langsam mal...
Erscheint noch diese Woche.
Am 6., genau, am Freitag, ja.
Also da müssen wir uns heute mal drum kümmern. Dann haben wir, auch am 6. erscheint Bravely Default, das haben wir auch schon da, wir müssen nur gucken, wer es testet, vielleicht ein Autor, es ist ein, glaube ich, sehr schönes 3DS-RPG. Dann kommt Speedball 2, nicht zu vergessen, da überlege ich gerade mit Heinrich, ob sich da irgendwie eine Stunde der Kritiker lohnt, weil eigentlich ist das Spielsystem recht schnell erklärt, aber ich denke, wenn wir so versuchen, in der Tabelle hochzukommen und auch mal gegeneinander spielen, mal gucken. Und wir wollen auch über die Feiertage noch eine Classic-SDK veröffentlichen. Da könnt ihr, liebe Zuhörer, gerne Vorschläge mal posten, was ihr euch da so wünschen würdet. Und dann haben wir noch zwei Besuche. Du bist bei Dark Souls 2.
Ja, ja, das werden wir nochmal entsprechend ausführlich anspielen können. Und da wir da auch schön capturen können, werden wir neben einer Preview natürlich auch ein Preview-Video dazu machen. Mhm. Ja, wir schauen mal, wie viel Tode unsererseits wir in das Video reinschneiden müssen, können oder wie auch immer.
Pass aber auf, wenn du es wagst, ein lustiges Video zu machen mit einem Praktikanten und jeweils die Tode einblendest, das kann missverstanden werden. Dann denken nämlich Schnarchnasen, die auch bei uns registrierte User oder teils Abonnenten sind, ja, wir lassen das nächste Dark Souls 2 wieder vom Praktikanten testen. Mir fehlt was in meinem Leben. Ich muss über dieses langer Lästert mal wieder ernsthaft nach. Egal. Und ich bin bei Castlevania. Wie heißt der neueste Teil?
Lords of Shadow 2.
So schnell geht das nicht, oder? Es heißt doch bestimmt noch mal eine Untertitel. Castlevania, heißt es nicht noch Legend of Castlevania, Lords of Shadow 2, Return of the Super Dracula oder so etwas?
Nee, so wird dann der 3DS-Ableger heißen.
Ah, genau, das war's. Da bin ich, glaube nächste Woche oder übernächste, es ist kurz vor Weihnachten, setze ich mich ja noch für die internationale Gamers Global Userschaft ein. Da seht ihr mal wieder. So, jetzt haben wir aber so lange geredet, dass die 20 Minuten schon gerissen sind. Und ich habe noch nicht mal Retro Gamer beworben. Also, Retro Gamer ist da, bei den meisten Abonnenten auch schon. Und ich muss ganz unvoreingenommen sagen, es ist ein so geiles Heft geworden, dass ich ein Kind mit ihm zeugen möchte. Also guckt's euch an, kleine japanische Aliens sind drin, Speedball 2 ist drin, allerdings natürlich nicht die Remake-Fassung. Also ein echt starkes Heft, kann ich nur empfehlen. Und auch ein kleines Novum, es ist erstmals eine Titelgeschichte vom Christoph geschrieben worden hier drin, altes Spiel auf neuen Konsolen, insgesamt 8 Seiten, wo wir einerseits die Xbox One und PlayStation 4 mit 12 klassischen Konsolen vergleichen und zweiterseits einfach sagen, braucht man eigentlich die neuen Konsolen für die ganzen alten Spiele und wir, beziehungsweise war Christoph, vorstellen, wie denn so das Retro-Angebot auf Wii U, 3DS, Xbox, PS3 und so weiter ist. Wirklich sehr dichter Artikel. Dann haben wir auch einen fantastischen Artikel von Winnie Foster über Made in Japan oder Made in Japan, keine Ahnung, Made in Japan, wo er die Jahre 73 bis 93 beleuchtet, 83, und wo wir auch eine Japan-Karte gezeichnet haben und uns lange gestritten haben, wo der Mount Fuji eigentlich hinkommt, weil meiner Meinung nach war der viel zu weit im Landesinneren. Dann haben wir wirklich so ein bisschen auf Karten geschaut. Übrigens, der heißt nicht Fujiyama, auch wenn, wie ich mittlerweile weiß, Yama-Berg heißt. Aber die Japaner sagen nicht Fujiyama dazu, die sagen Mount Fuji oder Fuji-San. San heißt nämlich auch Berg. Also da steckt wirklich unglaublich viel drin. Winnie schickt dann auch immer so Rechnungsanmerkungen, dass es viel zu günstig sei, was er da an Arbeit reinsteckt und irgendwie glaube ich es ihm auch. Dann hat der Anatol hat den zweiten Teil vom Sera Firmenarchivartikel geschrieben. Heinrich und Mick und auch Anatol und Winnie haben wieder Retro-Revivals und Klassiker-Checks beigesteuert. Also es ist eine echt dicke Ausgabe. Und Space Invaders, das nicht Defenders ist übrigens, ist drin. Die Breakout-Historie und alle möglichen anderen Retro-Spiele für wahnsinnige 1290, aber das ist für 196 Seiten, die extrem kleine Schrift haben. Also die Lupe werden wir noch mitliefern in einer der Folgeausgaben. Insoweit kann ich euch nur ganz neutral und ohne irgendetwas mit dem Heft tiefer zu tun zu haben, nur empfehlen, geht ab Donnerstag oder im Bahnhofsbuchhandel auch gerne schon vorher an den Kiosk, kauft euch ein Heft für euch, eins für eure Mama und eins für einen guten Freund von euch. Das macht drei Hefte und bringt wirklich unglaublich viel Spaß. Und es ist in einem schönen weihnachtlichen Rot mit Grün. Das heißt, ihr könnt das sogar zum Nikolaus dann sofort am nächsten Tag schenken. Und da wir keinen unnützen Datenträger dabei haben, den man für 30 Cent herstellt und dafür 2 Euro mehr verlangt, könnt ihr es auch sehr gut wickeln und in eure Stiefel stellen oder die Stiefel eurer Lieben.
Dann aber natürlich nicht die Wäscheklammer vergessen, um sie auf die Nase zu setzen, nachdem ihr die wieder aus den Stiefel rausgeholt habt.
Jo, jetzt haben wir so lange geredet, da bleibt nur Zeit für eine Userfrage. Praktischerweise haben wir auch nur eine Userfrage, ihr Faulpelze da draußen. Und insoweit würde ich sagen, darfst du sie vorlesen.
Ja, auf jeden Fall fragt der, ja, wie heißt es, Kopfdieb, auf jeden Fall, so, oder so ähnlich. Wie sieht's denn bei Gamers Global privat und auf Arbeit mit Adventskalendern aus? Hat jeder einen eigenen im Büro oder prügeln sich alle täglich darum, wer das Türchen vom einzigen Kalender öffnen darf? Und habt ihr zu Hause auch Kalender? War das nicht im ersten Teil der Frage schon drin mit privat und auf Arbeit?
Es ist immer etwas schwierig für die Leser, dieselbe konzise und prägnante Formulierungskunst zu beherrschen, wie die Redakteure, an denen sie sich orientieren. Aber sie versuchen es und manchmal klappt es. Dieses Mal nicht. Ja, hast du einen Kalender?
Nein. Wir haben zwar einige hier rumstehen, aber ich bin ja ehrlich gesagt nicht so der große Nascher vor dem Herrn und von daher, ja, keine Ahnung, da ist ja meistens Schokolade drin.
Weiß du nicht, hast der keine Ahnung, was da normalerweise drin ist. Es gibt Adventskalender mit Teebeutelchen, es gibt Adventskalender mit Kondomen, solche habe ich natürlich nicht. Es gibt Adventskalender, wobei als Hinweis, da muss man mal drüber nachdenken, ich habe schon Kalender mit kleinen Whiskyflaschen gesehen, so 24 Sorten und Single Malt, was weiß ich und so weiter. Es gibt alles möglich. Es gibt natürlich auch viele Kalender mit Spielzeugen und wir haben zu Hause zig Kalender, die mit Spielzeugen, die muss man dann teilweise erst so Aufgaben lösen, so Detektivaufgaben, bevor man weiß, welches Türchen, die auch nicht beschriftet sind, man öffnen darf und so weiter. Unterschätzt mir die Adventskalender nicht hier. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und für euch alle da draußen, ich habe ja einen Dark Souls 2 Adventskalender geschenkt bekommen und ich glaube, ich werde ihn verrotten lassen und dann irgendwann nächstes Jahr wegwerfen. Und von Tearaway oder Tearaway haben wir einige bekommen, von unserem Vermarkter haben wir einen bekommen, der hat allerdings die schlechteste Schokolade. Ich muss mal mit ihm reden, das ist so billig Schokolade mit viel Zucker drin. Was fällt dir noch ein im Büro?
Ja, Tearaway und Dark Souls, das war beides sehr hochwertig. Ne? Das ist einmal, bei Tearaway war es Lindschokolade, ja, genau. Und bei Dark Souls ist es Rittersport.
Genau, die Kleinen sind da drin. Und das sind, ja, aber nichts, was wir euch irgendwie geben würden. Da machen wir dann irgendwie so eine Kuvertüre draus bei unserer Weihnachtsfeier, die wir dann direkt im Wasserkocher machen können, weil jetzt unsere Kaffeemaschine übermorgen oder so schon da sein müsste. In diesem Sinne, danke für die Kaffeemaschine, habe ich das schon erwähnt, und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.